herzlich willkommen zur ersten richtigen Games to Listen Sendung im neuen Jahr. Willkommen im 2010.
Juhu!
Ja. Auch dieses Jahr gibt es wieder Konstanten, die sich nicht ändern. Ich begrüße deshalb den Co-Moderator Thomas Seiler aka Säuli.
Salü zusammen.
Auch dir noch ein schönes Neues.
Ja, danke gleichfalls.
Danke. Und auch ich höre dieses Jahr noch den Namen Thomas Vogt aka Turbo. Wir haben uns dieses Jahr ein paar kleine Veränderungen vorgenommen. Oh, aber wir werden die Stück an Stück einführen. Also, es wird heute nicht viel Neues geben, aber im Laufe des Jahres wird sich doch das eine oder andere, glaube ich,
hoffen wir mal, dass wir es schaffen.
Das Einzige, was wir jetzt das Mal werden machen, ist Spiel der Woche zu küren. Das heisst, wir werden einfach von den Spielen, die wir jeweils werden vorstellen, das Beste rauspicken und das halt besonders hervorheben.
Ja.
Wie sieht es heute aus mit der Sendung? Wie kannst du mal den Ausblick geben?
Ja, wir haben heute zwei Spiele zur Auswahl, die wir erküren können. Das eine ist Army of Two, The 40th Day. Und das andere ist PS3, Xbox 360 und PSP. Und der Pixel Junk Shooter, das ist Downloadable Tit für PlayStation 3. Und am Schluss gibt es noch einen Newsflash. Wie gehabt?
Spiele werden nur in der Gamers Launch diskutiert. Darum gehen wir doch gerade dorthin.
Die wir noch kurz abklären, bevor wir zu den Spielen kommen, die wir besprechen. Was hast du sonst noch so gespielt? Es sind doch jetzt ein paar Wochen vergangen, seit wir einen Podcast aufgenommen haben.
Ja, das ist einiges. Darksiders habe ich gespielt.
Ja, habe ich auch gespielt. Bin aber noch nicht durch.
Ich leider auch nicht, aber sehr vielversprechend bis jetzt. Dann spiele ich momentan Terminator Salvation.
Ja, Trophy. Das Wort ist gestrichen.
Das ist schon so. Es ist ein Spiel, wo man einfach Trophys holen kann. Einmal bei hart durchspielen und man hat ein Platinum-Trophy. Und wie sieht es bei dir aus?
Darksiders hast du schon erwähnt. Ich bin, glaube ich, schon ein bisschen weiter als du. Es ist also... macht Spass. Ob schon nicht zwischendurch noch ein bisschen mehr mit der Steuerung. Dann ein Rollenspiel auf der PlayStation 3 bin ich am Spielen. Demon's Souls. Hart, aber herzlich, würde ich mal sagen. Es ist also recht schwierig. Und dann kommen halt immer noch ein bisschen alte Titel, die ich gerne wieder zwischendurch spiele. Das ist so eine runde NHL 10 oder halt Modern Warfare 2.
Ah, doch.
Das ist so, ja, doch. Das so eine Wochenende schnelle Stunde spielen macht schon immer wieder Spaß.
Ja, ich habe noch Bayonetta gespielt, das habe ich ganz vergessen.
Ah, Bayonetta, ja.
Aber das werden wir sicher auch in einem der kommenden Podcasts reden.
Irrtum vorbehalten, bringt es doch der Raffi seine TV-Sendung, oder nicht?
Das ist ja so geplant, ja, in der nächsten Folge.
Ah, okay. Gut.
Kommen wir jetzt zu den zwei Spielen, die wir ein bisschen im Detail möchten anschauen. Der Anfang macht Army of Two, The 40th Day. Publisher Electronic Arts. Developer EA Montreal.
Welcome to Shanghai, boys. Your contact is waiting for you up ahead.
I'm JB. They didn't give me your names.
Salem.
Rios.
Alice, what the hell just happened?
I have no idea. There's major activity everywhere. You should be able to see my position. The whole building is coming down. Hurry up!
Alice? Are we seriously gonna let this happen?
Die sind auch schon für den ersten Teil verantwortlich gewesen. Also, das sind die gleichen Leute, die gleiche Engine auch.
Unreal 3.
Genau. Die Plattform ist PS3 und Xbox 360. Zumindest, wo wir heute darüber reden. Wie du gesagt hast, es gibt es noch für PlayStation Portable. Aber dort spielt es sich ein bisschen anders. Es ist, glaube ich, nicht so 3D, sondern eher so isometrisch. Und beim Genre, ja, ganz klar, Third-Person-Shooter, würde ich sagen.
Richtig.
Und das Spiel ist ab 18.
Dafür ungeschnitten.
Genau. Also mir schießt halt auf Menschen und dann spiele ich automatisch 18.
Ja, und das ist auch recht blutig zwischendurch, so ist es nicht.
Ja, wir haben ja das Spiel zusammen gespielt.
Ja, von A bis Z, Online-Koop, voll durchgespielt.
Was kannst du uns da erzählen?
Ja, es ist ganz klar ein Spiel, das auf das Koop-Spielen ausgelegt ist. Also Singleplayer habe ich es nur kurz gespielt, muss ich sagen. Hat mir wahrscheinlich weniger Spass gemacht.
Das heisst, wir spielen dort auch das Zweite, nehme ich an.
Richtig, wir sind so ein Söldner-Duo. Rios und Salem heissen die. sie so ein bisschen plötzlich anspielen mit gefährlichen Gewehr. Mhm. So hat man es einmal im ersten Teil erlebt.
Vom Körperbau ist es wie dick und doof.
Ja, einfach der eine ist ein
Muskel halt.
Der eine ist ein Sprenzel und der andere ist ein richtiger Kasten.
Laufen um wie Freddy Krüger mit der Isokei-Maske, die angemalt ist.
Genau.
Und sind mit verschiedenen Schutzwesten geschützt. Und das, wie der Name schon sagt, das ist ein Army of Two, also eine Armee von zwei.
Jawohl, und so benehmen sie sich auch. Mhm. Und der zweite Teil, also der 40th Day, spielt jetzt exklusiv in der Stadt Shanghai. Man hat dort halt, wie es halt ist, als Söldner einen Auftrag bekommen, probiert den auszuführen und irgendwann einmal geht einfach toll los. Es klopft und tätscht rundum, so die richtigen Katastrophenfilme, Roland Emmerich-Moment, Hochhäuser, die zusammenbrechen, überall schlagen Bomben ein, es hat plötzlich noch andere Soldaten rum. Mhm. Und da muss man sich halt mehr zurechtfinden in dieser Welt. Ja. Und ich meine, unsere zwei Typen, das sind ja die richtigen Söldner, die haben schon alles erlebt und die werden auch das schaffen.
Du hast ja auch den ersten Teil genauso geliebt wie ich auch.
Ja, den habe ich wirklich. Das war cool.
Ist sehr lustig gewesen. Wie ist es jetzt hier? Ich meine, das Spiel hat ja dort auch gelebt von diesen fiesen Sprüchen, die sie sich gegenseitig gegeben haben. Und so, so ein bisschen, ja, ich wollte jetzt nicht sagen, hochgestochener Humor. Schon eher
ja, eigentlich Humor, aber, billig unter der Gürtellinie, aber es war halt gleich lustig gewesen.
Wie ist es jetzt hier?
Die Momente sind immer noch da, aber für mich ist es verwässert worden. Also irgendwie. Es ist halt der zweite Teil, so wie du es bei den Filmen erwähnt hast, der zweite Teil ist meistens nicht so gut. Und hier habe ich auch ein bisschen das Gefühl gehabt, da haben sie sich ein bisschen versucht, das Ganze ein bisschen braver zu machen. Ein bisschen massenverträglicher.
Ja, ist mir auch so gegangen, muss ich sagen.
Ich finde das ein bisschen schade, weil mir hat das im ersten Teil, das ist wirklich etwas gewesen, was mir gefallen hat, was mir richtig Spass gemacht hat. Das habe ich jetzt ein bisschen vermisst.
Mhm. Aber es ist eben, wie du sagst, es hat es also immer noch und es hat auch lustige Animationen, es hat so also Minigames drin, man kann Schere, Stein, Papier spielen,
während genau.
Umballern. Und dann, wenn einer gönnt, jubelt er natürlich und man kann auch den Kollegen im Eis hauen oder ihn loben. Und,
ja, schnell so einen Kopfnuss geben oder High Five und so, das sind so die Spassmomente, die Kopf-Spassmomente. Genau. Die sind echt, immer noch recht cool. Mhm.
Jetzt rein spielerisch, der erste Teil war auch Third Person gewesen, jetzt hier auch, also es ist so ein bisschen Gears of War-mässig. Man hüpft eigentlich von Cover zu Cover.
Ja.
Und also es hat auch massig von diesen Steinmauern und so rumstehen.
Und Pult und Tischen und alles, was halt so in kaputten Bürogebäuden rumliegt.
Genau, und die gehen auch nicht kaputt, die sind ja eigentlich immer
die dort. Gehen nicht kaputt, mhm. Nein. Also es gibt gewisse Deckungen, das hat es glaube ich im ersten Teil noch nicht gegeben, wo man jetzt so durchschiessen kann. Also so einen Holztisch,
ah, ja, genau,
der hat
ja
nicht viel her.
Mhm. Aber so Steinmauern weiterhin, kein Problem.
Ja, wir haben immer noch wie im ersten Teil die Möglichkeit, dass man irgendwo eine Stahltür abreißt und die als Schild braucht. Oder halt ein Schild, so ein Sturmschild vom Gegner klaut. Mhm. Die können die aber kaputt gehen.
Ja, die haben sagen. So einen Energiebalken, der ja angezeigt ja wird. Aber es ist noch lustig, man kann sich hinten, also der zweite Spieler kann sich dann einfach hinten festhalten. Und ist dann auch sozusagen geschützt und kann von hinten halt die Gegner abballern. Richtig. Weil der vorne mit dem Schild kann natürlich nur mit der Pistole schießen.
Jawohl, das macht teilweise durchaus auch noch Sinn in diesem Spiel.
Mhm. Eines von der grossen Neuerungen im ersten Teil war ja das Agro-System.
Ja.
Man hat sich bemerkbar machen und dann haben die Gegner halt auf einem geschossen, während sich die anderen können, wenn die Gegner können flankieren. Das ist ja jetzt hier auch immer noch dabei. Wie hat die das jetzt hier gedunkt? Hat man das erweitert, verbessert?
Eigentlich wie beim Humor, es ist verwässert worden. Also wir haben es selten aktiv gebraucht, jetzt beim Durchspielen. Wo ich muss sagen, beim ersten Teil war das irgendwie ein Kernelement. Also beim ersten Teil kann ich mich erinnern, ist es wirklich sehr häufig vorgekommen, dass der eine auf die linke Seite flankiert hat, hat davon ballern, dass er eben das Agro auf seiner Seite hat, dass sich der Gegner auf ihn konzentriert, dass der zweite von hinten kann anschleichen. Und jetzt haben wir das eigentlich nie gebraucht. Einmal nicht bewusst.
Du hast es nicht gebraucht, weil die Gegner sich auch nicht so speziell verhalten haben, dass es gebraucht. Also wenn jetzt einer hinter einem Geschütz war, hast du genauso abschießen können, ob er jetzt auf dich schießt. Oder halt
ja,
nicht.
Oder nicht, ja. Also es ist einfach, es ist irgendwie weniger wichtig jetzt im Gameplay als im ersten Teil.
Mhm. Also persönlich hat es mir gedacht, das liegt vielleicht auch ein bisschen am Level-Design. Man hat das sehr altbacken gedacht.
Ja, es war recht linear gewesen.
Eine enge Strasse, Da hat es einfach so Schutzwall gehabt, links und rechts, wo man sich jeweils dahinter können verstecken. Ab und zu hat es eine Möglichkeit gegeben, sich links oder rechts ein bisschen
eine Seitengasse zu verschleichen.
Um das Agro eigentlich zu nutzen. Aber du bist nicht gefordert worden, das zu machen. Also.
Nein, und das Level-Design war in dem Sinne auch recht offensichtlich. Man ist halt irgendwo durchgelaufen und hat man plötzlich gesehen, oh, jetzt hat es wieder Deckung, jetzt sind wieder Kisten da, jetzt wird es eine Schiesserei geben.
Genau.
Also du hast dich schon darauf vorbereitet. Du bist eigentlich auch nie überrascht worden in dem Sinne.
Ja, es ist sehr oft auch wieder so, das, was man bei vielen Spielen erlebt, so ein bisschen wie die Arenen. Man kommt rein und jetzt kommt eine gewisse Anzahl Gegner. Und dann kann man sich eh nicht gross bewegen. Jetzt bleibt man halt einfach da. Und sobald die alle erledigt sind, geht das Spiel weiter.
Das war ja leider oder das recht offensichtlich gewesen, dass die Levelabschnitte die sind recht deutlich waren, indem dass man zum Beispiel durch eine Dreitüre muss, wo man nur das Zweig aufstossen kann. Wenn man durch ist, weiss man, jetzt geht etwas Neues los.
Ja, ich habe das Gefühl, alle 5 Minuten ist eine neue Dreitüre gekommen.
Ja, aber gegen Schluss war es extrem gewesen. Mhm. Am Anfang war es noch billige Schiebetor aus irgendwelchen Gittern, aber es war doch immer klar gewesen, jetzt kommt irgendetwas Neues, jetzt kommen Gegner, jetzt gibt es eine Schiesserei und jetzt kommen wir zum nächsten Tor. Von dem her gesehen ist es sehr voraussehbar eigentlich.
Mhm. Hat es jetzt Sachen gegeben, die dir besonders gefallen haben? Jetzt trotzdem? Ich meine, es klingt jetzt ein bisschen so durchschnittlich, was wir gesagt haben. Aber.
Was ich muss sagen, was mir gefallen hat, ich vergleiche es jetzt grundsätzlich mit dem ersten Teil, ist die Steuerung ist einfacher geworden. Mhm. Wir haben zwar relativ lang gebraucht, trotzdem, bis wir es begriffen haben, aber sie ist eigentlich einfacher geworden. Mit so mit der Deckung gehen, zumeist klappt meistens recht gut, das geht automatisch, da muss man nichts drücken, man kann in die Deckung rutschen, so Sachen aufzielen. Das Handling ist eigentlich recht gut gewesen und ist sicher verbessert worden gegenüber dem ersten Teil. Und es hat halt auch der Nahkoop-Moment hat es halt schon noch recht coole drinnen gehabt, wenn man zusammen durch ein Zielfernrohr schaut und dann geht einer der Countdown und dann tut man gleichzeitig zwei Bösewichte mit dem Sniper erledigen. Also von diesen Momenten lebt das Spiel eigentlich.
Mhm. Und von denen gibt es doch einige.
Und das, für mich hat das Spiel vor allem, das ist der Teil, der wirklich Spass macht. Man kann den Kollegen heilen oder der kommt auch einmal, ach du, es kommt einer auf deiner Seite, ja ist gut, ich habe ihn, jetzt kommt einer auf deiner Seite. Das sind so die Momente, wo wirklich Spass gemacht haben. Mhm.
Wie hat dein Waffensystem gedacht? Ich meine, ein Shooter ohne mehrere Waffen ist ja kein Shooter.
Es ist nicht überragend, aber es ist brauchbar. Sagen wir es so. Also man kann 3 Waffen glaub, mitnehmen, eine Hauptwaffe, eine Nebenwaffe und irgendeine Spezialwaffe, also typischerweise ein Sturmgewehr, eine Pistole und ein Rackrohr, sagen wir einmal.
Genau, oder ein Sniper.
Oder ein Sniper halt. Zum Beispiel. Und die Waffen die kann man eigentlich bis zur Unkenntlichkeit bemalen, pimpen, umbauen und so weiter. Das war eigentlich noch recht cool gewesen.
Ja, das macht schon Spass, oder?
Das hat Spass gemacht, aber ich muss sagen, es ist mir irgendwann einmal fad geworden, weil wenn ich etwa so... Sagen wir einmal, als wir das erste Kapitel durch hatten, war für mich klar, mit welchen Waffen ich unterwegs war. Mhm. Und von denen habe ich eigentlich selten mehr Waffen gewechselt, weil mit denen bin ich im besten Schlag gekommen, mit denen hat es funktioniert. Also es ist nicht so, dass man gezwungen wird, jetzt für einen bestimmten Level ein RPG mitzunehmen, zum Beispiel.
Nein, wenn es das wirklich braucht, liegt eine um. Also,
richtig.
So ist das.
Also, die Herausforderung ist da nicht wirklich vorhanden gewesen.
Da aber auch die Angaben, die es dann im Menü hat, eben, dass mit dieser Waffe zielst genauer, oder du ziehst mehr Aggro auf dich, muss ich sagen, das sind eigentlich Statistiken gewesen, die nicht wirklich wichtig sind.
Nein, nicht wirklich. Also abgesehen für Trophys oder Achievements, die man holen will.
Ja klar, ja, aber so zum Durchspielen ist das eigentlich nicht so
wichtig. Nein, schon fast Hans, was er hat.
Aber trotzdem, gesagt. Es macht Spass, so mit einer pimpten Knarre rumzulaufen, wenn sie goldig
so, glänzt. Du hast gerade sagen, du hast immer die goldige gehabt und ich die mit dem Zebra oder Leoparden musst drauf. Genau. Sieht halt schon zu schiessen aus.
Und vorhin ist noch so ein Blech, wo wie ein Schutzschild gilt.
Ja, wo man auch noch zusätzlich montieren kann.
Also es bietet einiges so generell an Customizing. Also man kann ja auch eigene Masken erstellen, man kann die über die EA-Webseite aufladen.
Ja, und auch für die Schulterpads und die Logos und alles, was man drauf hat, das kann man selber erstellen.
Also das dort durch, ist es wirklich nicht schlecht. Wie hat die so den Schwierigkeitsgrad gedacht? Also jetzt, das ist ja auch ein bisschen abhängig, dann, wie lange das Spiel geht.
Ich sage es jetzt ganz blöd. 90% todsimpel und 10% ziemlich schwer. Und ich muss dazu sagen, wir haben es auf der höchsten Schwierigkeitsstufe
durchgespielt. Ja, das haben wir auch gemacht, weil wir im Vorfeld gehört haben, Spiele sind relativ kurz. Also ich glaube, wer auf Easy spielt oder so, ist in 5 Stunden, maximal 5 Stunden durch.
6 Stunden bist du wahrscheinlich durch,
Man braucht jetzt etwas Doppelte bei Hard, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, wir haben knapp 10 Stunden gebraucht und ich würde sagen, allein für das allerletzte Level, für den allerletzten Kampf, haben wir auch wahrscheinlich 2,5 Stunden gebraucht.
Und das letzte Level ist eigentlich nur, 2 Stegen aufzulaufen.
Einfach eine riesige Isserei und das war's. Also, und an diesem Safe-Punkt, da habe ich so manchmal gesehen, können kotzen.
Sie sind wir näher am Frustmoment. Also, es ist nicht unfair, aber dort merkt man dann halt doch, das Spiel an vielen Orten einfach noch kleine Bugs hat.
Es macht so 90% richtig und es hat dann eben halt immer noch so ein bisschen die störenden Ecken drinnen, Ecken und Kanten, wo der Spielspass ein bisschen trüben kann. Und einen davon hast du, glaube ich, schon ansprechen wollen, als du auf die Waffe bist gekommen. Weil zum Beispiel, wenn man ein Sturgewehr hat, kann man ein Zielfernrohr drauf tun. Manchmal will man das aber drabnehmen. Das kann man auch eigentlich mit einem einfachen Handgriff vom Controller. Aber wenn das Spiel neu lädt, weil man gestorben ist, dann ist das Zielfernrohr einfach wieder drauf.
Ja.
Und ich glaube, wir haben wahrscheinlich 20 Mal sind wir an diesem Checkpoint gewesen und dann hat es geheißen, ja Moment, ich muss zuerst wieder meine Waffe büscheln, ja jetzt können wir losgehen.
Das stimmt.
Also das ist einfach unnötig.
Noch nerviger hat mich aber eigentlich gedacht, dass die Waffen nicht gespeichert werden. Das heisst, geht man in den Laden, kauft sich neue Waffen, macht das aber noch um einen Savepoint.
Geht in den Kampf, verliert, muss neu laden, was übrigens recht lang geht. Das ist alles weg.
Ja, das hat mich mit der Zeit davon stören. Oder? Weil, ja, du kommst so viel Geld über einem Level und du bist nie so sicher, wo das Level endet. Plötzlich steht, es ist gespeichert, wunderbar. Und dann, oh super, jetzt macht es fast keinen Sinn, in den Laden zu gehen.
Haben wir es gerade verpasst, genau.
Aber eben, darum ist es nicht so tragisch, weil das Ändern der Waffe ist nicht so matchentscheidend. Aber einfach ab und zu muss man halt sein Geld gleich ausgeben, oder? Wo man schon hat.
Ja.
Jetzt, auch im ersten Teil hat es einen Multiplayer-Modus gegeben. Der ist aus meiner Sicht mein schlechtes Recht gewesen. Also ich mache mich auch nicht gross erinnern, dass ich den lange gespielt habe. Jetzt auch hier gibt es wieder einen Multiplayer-Modus. Du bist hier ein bisschen weiter drin als ich. Wie sieht das aus?
Ja, es hat recht interessante Modi, die halt auf das Coop-Teamplay ausgelegt sind. Also so etwas wie ein Team-Deathmatch, wo man zwei Teams gegeneinander hat, in dem Sinn gibt es zum Beispiel nicht. Man spielt halt immer mit einer Partner, also mit einem Kollegen zusammen und man ist selber ein Team.
Genau, Koop im Prinzip.
Koop, das heisst, wenn 10 Leute, 10 Leute mitspielen, dann sind das 5 Teams, die gegeneinander kämpfen. Mhm. Und das macht natürlich das Gameplay schon recht speziell. Und es lebt und stirbt damit, wie gut dass der Partner mitspielt.
Das ist ja so, weil es gibt ja Punkte fürs Wiederbeleben und alles.
Und man kann sich gegenseitig aufmunitionieren. Man sollte eigentlich auch immer zusammen unterwegs sein, dass man einander den Rücken frei halten und so weiter. Also wenn man es mit einem Kollegen spielt oder mit irgendjemandem, den man online trifft, der in kooperativer Stimmung ist, dann kann es wirklich Spass machen. Es ist halt schon, es ist einfach recht arcadig. Also es kann ja schon sein, dass man anderthalb Magazin braucht, bis man endlich einen umgebracht hat.
Das ist ja so. Außer man hat eine Schotti, die ist wieder ein bisschen gar stark in diesem Spiel.
Die ist recht stark, vor allem in Nähe sowieso, aber leider ein bisschen auf Mitteldistanz.
Mhm. Eigentlich eine Krankheit, an der viele Shooter, die online gehen, am Anfang leiden.
Ja, vielleicht wird das dann noch ein bisschen, getunet. Mhm. Dann haben wir noch so eine Art Kontrollmodus, wo es einfach darum geht, Checkpoints zu erobern auf der Map. Und der dritte Modus, den es hat, den kennt eventuell PS3-Zocker aus dem Killzone, wo man verschiedene Missionen muss erfüllen. Also irgendwann muss man etwas klauen, dann, wenn das erledigt ist, muss man irgendetwas verteidigen, dann etwas sprengen, dann einen umbringen. Dann bekommt man einfach Punkte, wenn man die Ziele erreicht.
Also im Prinzip einfach eine Aneinanderreihung von verschiedenen Modinen.
Richtig, immer auf der gleichen Map.
Genau, wo fast alle wie Capture the Flag spielen, in verschiedenen Varianten halt.
Ja, so ähnlich, ja. Mhm.
Und daneben gibt es ja noch einen speziellen Modi.
Ja, da haben sie, glaube ich, im Moment ist der nochmal für Vorbesteller freigeschaltet, die einen Code haben bekommen. Sollte aber Ende Februar circa, sollte dann für alle zugänglich sein. Das ist so eine Art, wie soll ich sagen, Überlebens-Zombie-Horde-Modus.
Wo so Wellen an Gegner kommen.
Jawohl, da ist mit aber das vierte, bis maximal 4 Leute im gleichen Team. Mhm. Und man spielt, glaube ich, je 4 Runden auf 4 Zufallsmaps, die man muss überleben muss. Und da kann man halt einfach Gegner von links und rechts und so weiter.
Da ist auch Teamwork gefragt.
Richtig, also ohne Teamwork geht da gar nichts. Es ist einfach noch so, wie das ganze Spiel, es ist gut gemeint, es ist zu 90% gut umgesetzt, aber es hat auch im Multiplayer-Modus also seine Ecken und Kanten drin. Mhm. Also, Lag ist halt das Problem.
Ja.
Also, und Matchmaking gibt es, glaube ich, grundsätzlich nicht in diesem Spiel. Also ich habe einmal zu zweit gegen 5 müssen spielen, dann macht es einfach gar keinen Spass.
Ja, klar, ja.
Das sind so ein bisschen noch Kinderkrankheiten, nenne ich das mal.
Was würdest du abschließend sagen, also jetzt um meine Meinung vorwegzunehmen, wer Koop-Spiele gerne zockt, also wer sicher mit einem Kollegen spielen kann, online oder auch offline, also man kann
ja auch Splitscreen spielen. Richtig.
Für den ist es eigentlich ein guter Kauf, weil ja es macht Spass. Einfach wer, wie am Anfang schon angetönt, wer eher so der Spieler ist, der allein zockt, dann muss ich sagen, der braucht es glaube ich nicht unbedingt. Für das
wahrscheinlich
ist
der Shooter nicht.
Zu generisch.
Ja.
Du siehst es auch so.
Ich sehe es eigentlich auch so. Das ist ein Spiel, das davon lebt, dass man es zu zweit spielt. Muss ich es auch sagen.
Okay. Ich denke, dann gehen wir gerade zum nächsten Spiel.
Jetzt muss ich schnell den Text vornehmen, dass ich weiss, dass ich kein Zeichen erzähle.
Ja, mach
nochmal. Also, das nächste Spiel ist Pixel Junk Shooter, Publisher Sony, entwickelt von Q-Games. Pixel Junk ist mittlerweile eine recht bekannte Serie. Es hat schon den Pixel Junk Racer, Monsters und Eden gegeben. Mhm. Wobei ich muss sagen, Eden ist das einzige, das ich kenne.
Okay.
Die Plattform ist auf der PlayStation 3, also ist ein Download-Titel aus dem PlayStation Network. 2D-Shooter, 12,95 Franken, 3 Jahre und älter muss man sein.
Genau. Ja, muss man vielleicht sagen, weil es heisst ja Shooter.
Und ja.
Ich muss auch sagen, das ist leicht irreführend, aber da kommen wir dann später drauf. Es gibt sogar eine kleine Story ums Ganze. Die Rohstoffe im Universum neigen sich am Ende zu. Und so verschiedene grosse Firmen haben überall Minen verteilt, wo sie die kostbaren Rohstoffe abbauen. Und irgendwie geht dort halt öfters mal etwas schief und es gehen die Minenarbeiter verloren. Wir selber kommen dann mit einem grossen Raumschiff namens Pinaculada. Also ein Ort, wo sich eben einige Minenarbeiter verschollen sind. Und dort fängt das Spiel eigentlich an. Man hat gerade von Anfang an die Wahl, das allein oder das zweite durchspielen, Koop, leider nur offline.
Schade.
Mhm, das ist sehr schade.
Und sonst hättest du mich vielleicht schon überzeugt.
Das Einzige, was online geht, ist Highscore. Also wenn man das Spiel startet, fragt es einem Spiel, ob man online möchte sein, damit er das Score aufladen kann. Das ist leider das einzige Online-Feature. Im Inneren von dieser Pinaculada befinden sich weitere kleine Raumschiffe. Und mit denen macht man sich dann sozusagen auf die Jagd von diesen Minenarbeitern. Die Aufgabe ist, man ist so in zahlreichen kleinen Stages, wo man eben so verschiedene Minenarbeiter muss retten muss. Mhm. Und dazu haben wir so einen Allzweck-Greifarm, wo wir so rausfahren aus dem Raumschiff. Also per Knopfdruck schwingt das Teil blitzschnell raus und packt so einen Minenarbeiter. Oder greift auch andere Gegenstände, die teilweise rum sind. Und man kann dann die rumziehen oder beziehungsweise das Raumschiff reinnehmen.
Okay, ich habe mir das jetzt mehr so vorgestellt. Ich weiss doch nicht, wie der Arcade-Titel heisst, wo man so mit einem Flügel-Helikopter rumgezündet musste landen.
Ja, ja, genau. Das ist so. Das habe ich gedacht, wer nur Screenshots gesehen hat von dem Spiel, der denkt sofort an so einen Cave-Flyer.
Ja, genau.
Wo ja nicht an die Wände ankommt, sonst explodiert er. Das ist hier nicht der Fall. Also, ich habe natürlich auch gedacht, als ich es gesehen habe, aber überhaupt nicht. Also, wir können nicht die Wand reinfliegen so oft, wie wir möchten. Da passiert gar nichts. Sondern die einzige Gefahr, die man eigentlich hat, ist die Hitze. Es hat nämlich in dieser Höhle, in diesem Labyrinth jeweils Magma oder Lava. Das ist jetzt halt so.
Da sind wir keine Geologen.
Ja, ich glaube, es ist Magma, weil es ist noch im Inneren. Aber ich nenne es jetzt Lava, weil es ist irgendwie klarer. Und es sind also Flüssigkeiten, wo man halt, wenn man näher hineingeht, wird das Raumschiff heiß. Man hat so einen kleinen Balken unten, der halt wächst. Wie heiß das Raumschiff wird. Und wenn es zu heiß ist, muss man schauen, dass man sich abkühlen kann. Das kann man machen, indem man zum Beispiel ein Schutzschild aufsammelt, wo es in diesen Levels gibt. Oder man geht in die andere Flüssigkeit, Wasser, wo es auch gibt, taucht ein und dann wird es abgekühlt.
Es gibt ein bisschen Dampf und dann hat man abgekühlt.
Genau.
Wie soll ich mir das grafisch vorstellen? Weil ich habe vor mir halt jetzt noch Pixel Junk Eden, habe ich noch vor mir. Das war so ein bisschen, ich sage jetzt mal, ein psychedelischer Plattformer von den Farben und von der Grafik her.
Genau. Nein, da ist es eher so, es hat so eher die Erdenfarben. Also in der Höhle ist es eher braun. Das Wasser ist natürlich blau, die Lava rot. Aber es ist so ein Aquarell-Style, so von der Aufmachung her, dunkel zu mehr. Wenn ich eine Höhle im Comic-Stil würde zeichnen.
Okay.
Wo so ein bisschen heller ist. Es sieht nicht so abgespaced aus. Was aber wirklich super geil ist, ist das Verhalten der Flüssigkeiten. Es ist natürlich nicht so, dass die Minenarbeiter, die in dieser Höhle verteilt sind, dass die einfach dort stehen und man fliegt hin und kann sie retten, sondern das sind natürlich die Wege dorthin, sind damals versperrt, eben teilweise durch Lava. Und da hat es unter der Lava hat's vielleicht eine dünne Schicht von Gestein, die man kann wegschiessen kann. Es gibt also so gewisse Gesteine, das sieht man dann farblich, dass man die wegballern kann. Für das muss man zum Beispiel die Lava ja zuerst wegbringen. Das heisst, man schaut, dass man irgendwie das Wasser kann umleiten kann. Also das Wasser ist vielleicht auch gerade oben dran, so bei den einfachen Levels natürlich. Da sieht man es gerade. Dann muss man nur unten hinschiessen und dann fließt das Wasser von oben runter, löscht die Lava. Das wird dann wieder zu Stein, wo man dann wegschiessen kann. Und dann kann man sich sozusagen den Weg durchballern.
Es ist also mehr so ein Shooter-Puzzler.
Es ist genau. Also das Spiel ist eigentlich viel mehr ein Puzzler als ein Shooter. Der Name Shooter hat, ich weiß nicht, das ist ganz komisch entstanden. Cool Games hat einen Wettbewerb gemacht, hat einen Namen für ihr neues Spiel gesucht und irgendwie hat Shooter gewonnen.
Okay.
Warum, weiß ich nicht. Und das irritiert eigentlich. Also natürlich, man kann mit dem eigenen Raumschiff schießen. Also man hat so Raketen und es gibt auch ab und zu Gegner, die so an diesen Wänden auftauchen. Aber das ist nicht, das ist wirklich, sind wenig. Also die meiste Zeit ballert man eigentlich immer in Stein rein, damit man sich den Weg frei ballert. Und muss dann auch aufpassen, dass man natürlich nicht auf Minenarbeiter ballert. Weil die können natürlich sterben, wenn man drauf schießt, ist klar. Die sterben aber auch, wenn man zum Beispiel einen Fehler macht und die Lava irgendwo anders schlägt.
Im falschen Ort.
Genau, dann verbrennen sie. Und das ist eigentlich das Knifflige daran. Also man kann eine gewisse Anzahl Minenarbeiter verlieren, ohne dass das Spiel jetzt beendet ist. Also du kannst irgendwie 5-6, dürfen schon sterben. Jeweils, wenn man jeweils alle aufgesammelt hat, beziehungsweise alle halt weg sind, in so einem Screen, in so einer Stage hin, dann geht eine Öffnung auf, wo man durchfliegen kann. Und dann geht man eigentlich in einen neuen Bildschirm rein und macht dort weiter. Also es ist sozusagen, jeder Level hat mehrere Unterlevels.
Ja, das ist noch cool.
Und jede Welt hat, glaube ich, so 4 von diesen grösseren Levels. Und insgesamt gibt es 3 Welten.
Okay.
Und es ist natürlich jetzt nicht immer nur Lava. Also, Lava hat es natürlich immer, aber es ist nicht immer nur in einer Höhle, wo eigentlich die Lava die Überhand hat, sondern später gibt es noch Welten, wo man in einer Eiswelt drin ist. Und dort kann man dann das Gegenteil machen. Man bekommt dann zum Beispiel Lava, wo man schiessen kann.
Dass man kann irgendwo etwas schmelzen.
Genau, dann schmelzt man das Eis weg. Es gibt auch Extras. Man hat zum Beispiel so einen Schwamm, den man teilweise findet, wo man ins Wasser legen kann und der saugt sich dann voll mit Wasser.
Den kannst du irgendwo ausdrücken, oder wie?
Genau, du fliegst hin und lässt ihn dann einfach in der Lokaie. Oder beziehungsweise während dem Fliegen spritzt er einfach Wasser ab. Also so wie man es kennt von denen, wenn man Wald brennt.
So ein Löschflugzeug oder so.
Genau, ja. Was so noch gibt, sind weitere Extras, wo man, wenn die an Boden fallen, dann spritzt das Wasser. Also das sind so wie Wasserbomben, wo wenn sie irgendwo ankommen, explodieren. Und das Gleiche gibt es natürlich auch mit der Lava, wobei die dann meistens von den Gegnern geschossen wird. Was man aber teilweise auch kann einbauen in die eigene Taktik, dass wenn er jetzt schießt, dass er dann nicht mehr hinschießt, wo man gerne hat, das ganze Eis schmilzt.
Okay, da sind wir dann wieder beim Puzzler.
Genau. Das macht es sehr süchtig. Also für mich persönlich spiele ich wirklich absolut relaxend. Obwohl man ein bisschen überlegen muss ab und zu. Du hockst hin, du stirbst schon nicht oft. Also, wir haben jetzt nicht gegangen und das Spiel ist nicht sehr schwer im Vergleich zu anderen Pixel-Junk-Games, die doch teilweise recht happig sind.
Ja.
Du hockst hin und spielst einfach gemütlich und hast immer das Gefühl, oh, das ist so geil, das macht Spass und kein Stress. Und das, denke ich, ist da, das ist rein meine persönliche Meinung, ist besser gelungen als bei allen anderen Pixel-Junk-Spielen. Es mag jetzt vielleicht so vom Design her oder von der Idee her nicht so sein wie Eden, oder? Wo viele sagen, das ist ganz speziell und eben abgespaced. Und,
es ist ja recht speziell. Also.
Ja, das ist jetzt, bei dem sieht es jetzt halt nicht so aus, aber zum Spielen hat es mich jetzt mehr gefesselt als Eden.
Okay.
Weil durch hast du es relativ zügig, also wenn du nur die Levels durchspielen willst, bist du in 5 Stunden vermutlich durch mit dem ganzen Game. Aber ich ertappe mich immer wieder, wenn ich die Level halt spiele und da habe ich aber nicht alle können retten, da habe ich Fehler gemacht. Also wenn ich alle Minenarbeiter möchte retten oder alle Schätze möchte sammeln, die werden dann auch angezeigt, du siehst es dann, wie viel das du gesammelt hast in dem Level und wie viel das nicht hat. Und Das macht sehr Spass. Und was zu einem Shooter gehört, da stimmt der Name wieder, ist, am Ende von jeder Welt hat es einen Boss. Und dort tut man den richtig ballern.
Ah, okay.
Der ist dann auch gross, Bildschirm gross und so. Und dort wird ballert, aber auch dort, man muss ein bisschen taktisch klug vorgehen. Aber auch dort, Schwierigkeitsgrad ist sehr moderat. Und das hat mir halt besser gefallen als bei den anderen Pixel-Junk-Spielen, die ich auch habe. Wo ich immer sage, die sind teilweise wirklich sehr happy.
Ja, ich kann es nur mit dem Madden vergleichen. Und das habe ich dann noch mit der Freundin viel Koop gespielt. Und da hat es schon ein paar recht schwierige Levels gehabt. Wir haben es, glaube ich, nicht durchspielen können.
Ah, eben. Nein, das hast du hier eigentlich nicht. Das, im Coop hast du sogar noch den Vorteil, dass der Kollege helfen kann. Das heisst, wenn du überhitzt, kann er dich mit dem Greifarm packen und ins Wasser reinschmeißen oder so.
Ja,
damit
cool.
Du abkühlst.
Mit dem Schwumm oben dran fliegen.
Das, genau. Also für mich ist das ein absoluter Top-Titel, wo ich sehr lange auf der Platte hatte und einfach nicht gespielt habe. Weil ich eben auch dachte, so ein Caveflyer. Aber kaum habe ich gespielt, bin ich süchtig gewesen.
Okay, das heisst, es könnte also durchaus sein, dass wir das heute Abend noch posten.
Ja, also ich kann es wirklich blind empfehlen.
Okay. Da ist aber auch schon klar, welches das Game der Woche ist.
Pixel Junk Shooter. Nicht, dass Army of Two schlecht ist, aber einfach. Es ist irgendwie durchs durchdachtere Spiel.
Mehr Spass.
Weniger Technik, aber mehr Spass.
Gut, das ist jetzt das Wichtigste, dass man Freude hat am Spielen.
Genau.
Ja, viele News, die wir in dieser Sendung bringen können, kommen von der CES in Las Vegas. Das ist die Consumer Electronics Show. Ich glaube, ich habe das richtig noch im Kopf gewesen. Mhm. Wo nicht nur über Fernsehs und so Zeugs geredet wird, wo halt so die Game-Branche gut vertreten ist. Und du willst jetzt gerade erzählen, was Microsoft dort zu plagieren hatte.
Ja, Microsoft hat ja eine Keynote gehabt, also Steve Ballmer. Ich habe die auch geschaut. Ich kann jedem sagen, muss man nicht schauen, ist sehr langweilig.
Ist untypisch.
Ich habe mir auch mehr erhofft von Ballmer. Ich denke, der macht ein paar Witzchen, aber bis auf seinen
Beinwitz. Ein paar Stühle, die fliegen.
Ja, ist nicht viel passiert. Aber sie haben ein paar interessante News für Gamers. Sie haben Zahlen veröffentlicht. Weltweit haben sie bis jetzt 39 Millionen Xboxen verkauft. Also es ist nicht so schlecht, aber noch geiler ist 500 Millionen Spiele dazu.
Das ist recht viel.
Mhm. Da ist jetzt aber nicht gesagt worden, ob das nur Retail-Games sind oder auch Download-Titel. Aber trotzdem, es ist viel. Dann haben sie 20 Millionen Xbox Live-Mitglieder. Auch da ist nicht ganz klar, ob das Zahlende sind oder nicht. Aber bei 20 Millionen habe ich schon das Gefühl, das sind fast eher die Zahlenden.
Vor allem, wenn wir es dann mit den Zahlen von Sony später vergleichen.
Ja, vor allem auch bei der Xbox ist ja Xbox Live sehr im Mittelpunkt. Also wenn du deine Xbox startest, musst du nicht den Shop suchen. Bei der PS.
Nein.
Und sie haben auch ein paar Neuigkeiten vorgestellt, dass sie werden dieses Jahr den Microsoft Game Room einführen. Das ist so ein bisschen Home für Army. Aber eigentlich lustig gemacht, weil Microsoft hat ja die Avatare, die sehen ja sehr lustig aus, aber eigentlich kannst du damit nicht viel machen. Du kannst zwar Kostüme kaufen und so, aber bis auf deine Kollegen sieht die niemand. Oder? Und mit dem Game Room ist es so, dass man eigentlich eine Arcade-Halle baut. Und da drinnen stehen alte Arcade-Klassiker, so wie Centipede oder Asteroid, Deluxe und so weiter. Und die kann man dann halt dort spielen. Also es sind wirklich die Originalkästen, die man originalgetreu nachbaut.
Also, das wäre für mich schon fast ein Grund, eine Xbox zu kaufen.
Mhm. Also die Idee ist wirklich recht geil. Man kauft die Automaten dann für 240 bis 400 Microsoft-Punkte, je nachdem. Und kann die auch zocken. Man kann auch Kollegen einladen. Leider ist es aber nicht so, dass die können gratis spielen können. Also sie können sie eine Chance anspielen und nachher müssen sie eigentlich pro Spiel zahlen.
Okay. Ja, das habe ich eben auch gelesen, dass es so das Arcade-Feeling eben auch gibt, wo man halt pro Spiel zahlt.
Ja, das finde ich ein bisschen doof. Eigentlich die coolere Variante, jetzt natürlich vom Businessmodell her vielleicht nicht so gut, aber so vom Feeling her wäre doch geiler, wenn der Kollege online ist, und zwar nur in dem Moment, kannst du auch online bei ihm gehen, weil das ist ja daheim, also kannst du in seinen Game Room.
Und mit dem
zocken, spielen. Oder? Das wär doch eine geile Sache.
Dann würden sie ja nichts verdienen an dir.
Das ist ja so, ja. Aber ja, immerhin einen hat sie müssen kaufen. Oder?
Ja.
So müssen sie aber beide kaufen. Sie haben auch geplant, dass sie innerhalb von 3 Jahren möchten sie über 1000 Spiele veröffentlichen. Also, es ist doch einiges. Wobei ich mich hier schon frage, 1000 so Klassiker, da muss ja auch viel Schrott drunter geben.
Wahrscheinlich schon. Aber wenn ich mir so die Emus, die Sachen anschaue, die man so kabelladen kann auf den Emulatoren daheim, es hat auch viel Schrott gegeben.
Das ist ja so, ja. Es ist ja lustig, dass ein paar Spiele, die sie veröffentlichen, haben sie schon auf Xbox Live drauf. Also das heisst, im Prinzip zahlst du nochmal. Einfach für einen Automat. Und das Ganze kommt auch auf Windows raus. Also mit Windows Live auf dem PC kann man das auch machen. Auch da ist noch nicht so ganz klar, wie es funktioniert. Aber so wie es aussieht, muss man dort auch das Zeug separat kaufen. Das heisst, also, wenn ich es auf die Xbox schon gekauft habe, habe ich es nicht unbedingt bei Windows Live. Nicht.
Schade, weil sonst hätte ich jetzt gesagt, das würde ich solitär im Büro ablösen.
Genau, das wäre eigentlich eine coole Sache. Aber eben, es ist announced worden, Microsoft wartet vielleicht auch noch ein bisschen ab, wie so die Presse reagiert und je nachdem ändern sie einen oder anderen.
Ja, gehen wir zum nächsten Riesen aus der Branche, Sony. Mhm. Da sind wir jetzt wieder in meinem Spielfeld. Ich weiss zwar jetzt nicht, ob die eine Keynote hatten, also etwas Spezielles.
Aber sie sind als Sony 3D könnten sie sich neu taufen.
Ja, also von dem, was man gesehen hat, ja. Und auch Sony hat Zahlen bekannt gegeben. Und sie gibt jetzt 33 Millionen verkauft die PS3. Sie sind also langsam aber sicher am Aufholen zu der Xbox 360.
Mhm. Also, muss man sagen, sie sind näher dran.
Und ich glaube, die letzten Weihnachten waren recht erfolgreich für Sony, weil da haben sie allein 3,8 Millionen Geräte verkauft. Also, hat schon recht eingeschenkt.
Das ist ja.
Und das ist so eine, die nächste Zahl ist, sie haben 38 Millionen Kunden, also Konten, nicht Kunden, Konten auf dem PlayStation Network. Die Zahl finde ich schon recht hoch.
Und also mehrere, beziehungsweise Leute mehr als ein das Konto?
Gut, ich habe 3, also so ist es nicht.
Eben. Kostet ja nichts.
Eben. Und vor allem kannst du dann auch ja in den Store der Japaner oder in den Store der Amis schauen, was die haben.
Genau.
Also, könnte schon sein, dass die Zahl herkommt.
Ja, ich denke schon, ja.
Und dann, du hast es erwähnt, 3D-Support, das war irgendwie ein Steckenpferd, was sie gebracht haben. Für alles.
Ja, ja.
Also, sie sagen, ein Grossteil der PS3-Spiele werden 3D-fähig sein, nachdem dass man irgendwelche Patches einspielt. Anstatt dass sie vielleicht einiges ein Spiel würden patchen, das Bugs hat. Jetzt,
ja, machen sie für alle Spiele. Also ich weiß nicht, ob das PR einfach war.
Ich weiß es auch nicht, weil man braucht ja noch spezielle Fernseher und Brille dazu, dass man das geniessen kann. Und das kauft sich jetzt nicht gerade jeden nächsten Jahr.
Denke ich auch nicht.
Also das begreife ich nicht so ganz. Die andere Neuigkeit, die sie gebracht haben, die macht schon ein bisschen mehr Sinn, weil mittlerweile hat sogar mein Fernseher einen USB-Anschluss und mittlerweile hat der Fernseher auch Wi-Fi und so Zeugs drin. Sie wollen den Movie Store, den sie auf dem PlayStation Network haben, auch auf PCs und TV bringen.
Mhm. Aber zuerst mal nur auf Sony Fernseher.
Natürlich und wahrscheinlich auch noch mal auf Bravia.
Vermutlich.
Aber das tue ich mir schon eher ein logischer Schritt, wenn man schon Technologie hat. Mhm. Und die PSP hat sich glaube ich auch nicht so schlecht verkauft mit mittlerweile 56 Millionen Geräten.
Ja, das ist nicht schlecht.
Auch wenn das Gerät viel Kritik hat müssen einstecken.
Ja, vor allem das Gerät verkauft sich glaube ich gut, aber die Spiele halt nicht so.
Ja.
Vermutlich wegen den Robkopien nehme ich jetzt einmal an.
Könnte durchaus ein Problem sein, ja.
Nintendo war auch dort. Und hat etwas erzählt, aber jetzt natürlich nicht so gross vertreten wie die anderen zwei grossen. Aber haben sie auch nicht müssen, weil sie sind ja gleich überall Nummer 1. Vor der Weihnachten haben sie nämlich schon über 56 Millionen verkaufte Wii-Einheiten weltweit. Und an Weihnachten ist herausgekommen, dass sie knapp 9 Millionen Geräte verkauft haben. Das heisst, also, die sind ja jetzt irgendwie auf 65 Millionen verkauften Wiis. Also, ja.
Also, ich habe irgendwo eine Zahl gelesen, dass allein in den USA in der Weihnachtszeit oder in der Vorweihnachtszeit, weiss jetzt nicht mehr, pro Sekunde mehrere Wiis verkauft wurden. Pro Sekunde!
Ja, eben. Es verkauft sich wirklich gut. Ich meine, Nintendo hat allein so viele Konsolen verkauft, also Wiis verkauft wie Microsoft und Sony zusammen.
Ja, also.
Und wir dürfen nicht vergessen, das Gerät ist auch nicht so billig.
Es ist das günstigste, da können wir nicht drüber streiten. Aber
es ist das günstigste, aber meistens kaufst du noch einen zweiten, dritten oder einen vierten Controller dazu.
Noch ein Balanceboard oder so irgendetwas dazu und dann kostet es halt irgendwie schnell Geld.
Aber das ist ja nicht alles, ich meine. Der DS hat sich 113 Millionen Mal verkauft. Also jetzt nicht nur an Weihnachten.
Total. Nimm ich jetzt mal an.
Aber auch da sieht man wieder doppelt so viel wie PSP. Nintendo scheffelt das Geld und sieht auch für das Jahr glaube ich wieder nicht schlecht aus. Er kommt natürlich immer auf uns ein bisschen Rüffel über, aber eigentlich das Line-Up 2010 sieht aus meiner Sicht sehr interessant aus.
Kannst du wenig beurteilen, weil...
Du hast keine, ja.
Richtig.
Aber, ja, wir werden sicher sein, oder andere Spiele auch mal hier diskutieren. Also es hat schon ein paar Highlights.
Dann schlechte News, in Anführungszeichen, für PS3-Besitzer. Das Erscheinungsdatum, das da einmal ist bekannt gegeben worden für Gran Turismo 5, das wäre Ende März gewesen in Japan, hat sich auf unbestimmte Zeit verschoben.
Ja, bei Insider heisst das Spiel ja jetzt schon Gran Turismo Forever.
Ja, genau. Also man hat schon verschiedene Daten gehört, August, September, Ende Jahr, aber es ist noch nicht, wir wissen jetzt also nicht, wann das rauskommt.
Ich glaube, der europäische Termin ist noch nicht verschoben worden.
Der ist nie angekündigt worden, aber sie haben irgendwann plagiert, dass es gleichzeitig weltweite Release werden geben. Wo sie natürlich das Datum von Japan bekannt gehabt haben, mit Ende März, ist jeder davon ausgegangen, es wird Ende März überall sein.
Okay, ist eigentlich schade, aber im Endeffekt hoffen wir einfach, dass es ein gutes Spiel ist. Und,
ja,
also... Kommt so einem drauf auf die paar Monate.
Nach 5 Jahren oder wie viel Entwicklungszeit kommt jetzt auf ein halbes Jahr nicht mehr drauf
an. Ich kann es auf der PSP spielen.
Ich hätte es gerade sagen, es haben sich wahrscheinlich die von Duke Nukem Forever auch gesagt, das Spiel ist nie rausgekommen.
Vermutlich.
Und bleiben wir noch bei der PS3. Im Dezember ist ein Firmware-Update rausgekommen, 3.1.5. Das war dann noch freiwillig, das ist mittlerweile obligatorisch. Muss man installieren. Bringt eigentlich zwei Funktionalitäten, die wir persönlich nicht mehr bringen. Das eine ist, dass man von PS3 zu PS3 Backups machen kann, also Konto und Daten übertragen.
Mhm.
Das habe ich halt bei mir halt das früher müssen machen. Und die Minis, die man schon für PSP kennt, die man abladen und kaufen kann, die kann man jetzt mit dem Update auf der PS3 spielen.
Sie sehen fantastisch aus, wenn sie upscaled sind. Also.
Das kann ich mir vorstellen. Ich habe es nie ausprobiert. Das interessiert mich, ehrlich gesagt.
Ja, kommt vielleicht mal ein sehr gutes PSP-Minigame raus. Dann kann
ja, dann überlegen wir es dann.
Eine weitere News: Borderlands hat Downloadable Content bekommen, also schon zum zweiten Mal. Jetzt seit Anfang Januar gibt es Mad Moxie's Underdome Riot. Man kämpft dort so in Wellen gegen Gegner. Eben wie Horde-Mode bei Gears of War. Weil man nicht leveln kann, ist es nicht so beliebt in der Fachpresse. Weil man einfach gesagt hat, Borderlands und nicht leveln.
Macht aber keinen Sinn.
Ja, also was es gibt, natürlich so Extras, so Loot, die man sammeln kann. Aber einfach leveln durch das Killen von irgendwelchen Gegnern geht nicht. Ich habe es selber nicht gespielt, also ich muss mich da auf Hören sagen.
Ich habe es auch nicht gespielt und wenn das mit dem Leveln stimmt, werde ich es wahrscheinlich auch nicht kaufen.
Ja, also Konkurrenz hat es dort also teilweise sehr schlecht bewertet. Also
okay.
Sechser Bereich.
Von 10. Ja, das ist nicht gerade viel.
Wo ja das erste DLC relativ hoch bewertet worden ist, wo man gegen Zombies kämpft.
Ja, richtig. Jo.
Dann haben wir das mal wieder einen Wettbewerb.
Pam, 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 pam.
Genau. Wir haben uns nicht auf eine Frage einigen. Darum haben wir gesagt, man muss gar nicht beantworten.
Richtig.
Man muss einfach nur eine E-Mail an uns schicken mit dem Stichwort Chinatown Wars. Und man kann das Ganze noch auf der Webseite von uns nachlesen. Dort ist noch der Link, wo man einfach draufdrücken kann und dann öffnet sich der Mail-Client. Und
ja, an welche Adresse?
Das kann man an wettbewerb@gamester.tv senden. Oder am besten auf die Webseite gehen, dort draufklicken und auf Wettbewerb und dann den auswählen. Und zu gewinnen gibt es, wie der Name schon sagt, GTA Chinatown Wars für ein Nintendo DS oder Nintendo DSi. Das war ja unser Handheldspiel des Jahres, 2009.
Mhm.
Und wir möchten das unseren User nochmal zur Verfügung stellen. Wir losen einfach einen aus
per Zufall.
Genau.
Die, der den schönsten Liebesbrief schreibt, bekommt.
Ganz genau. Nicht vergessen, eure Adresse drauf zu schreiben, weil sonst geht es nicht. Und das Alter, weil das Spiel ist ab 18 und wir dürfen das natürlich nicht an Jüngere verschicken. Ja, doch sind wir gerade am Schluss von der Sendung und dem Ausblick.
Ja, mögliche Kandidaten für Games, die wir könnten besprechen, haben wir schon.
Mhm.
Also Darksiders hast du schon erwähnt. Demon's ja. Souls bin ich am Schluss am Spielen.
Genau. Dann Bayonetta ist ja noch,
ja.
Auch noch am Spielen. Das Terminator, das ich erwähnt habe, ist schon ein bisschen älterer Game.
Dark Void wäre eventuell auch noch in der Pipeline. Also, ihr seht, die Auswahl ist gross. Darum
sagen wir lieber gar nicht, auf welches, dass wir uns das nächste Mal konzentrieren. Wir wissen es selber noch nicht.
Genau, sind ohne Gewehr, weil am Schluss haben wir irgendetwas anderes gezockt. Man muss auch sehen, wir spielen natürlich die Spiele, die uns am meisten gefallen. Und dann basiert es natürlich, dass wir zwar mit einem Spiel anfangen, aber dann ein anderes zu scheinen reinschieben, weil wir einfach mehr Lust haben.
Weil es soll eh noch Spass machen.
Genau. Darum haben wir ja selten Spiele, die richtige Gurken sind.
Das tun wir uns einfach nicht an.
Ja. Für das kann man sich ja Fachzeitschriften kaufen. Dann hat es genug Gurken drin. Ja, dann wäre es das jetzt wirklich gewesen mit dem ersten Podcast 2010. Und ja, ich verabschiede
mich. Bis zum nächsten Mal.
Mhm.
Tschüss zusammen.